Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Mit dem letzten verbalen Aufschlag vor der Sommerpause. Werder Bremen liefert ab in Heidenheim mit einem klaren 4:1-Sieg. Das finden wir erstmal gut. Und bevor wir uns Richtung Entspannung verabschieden, gibt's nochmal eine kurze, knackige Analyse, wie ihr sie kennt. Wir wollen heute aber auch mit einem Special zurückschauen auf die Saison und einen Blick auf das werfen, was vor der Mannschaft und den Verantwortlichen von Werder Bremen liegt. Denn der Transfersommer steht an und am Osterdeich wird einiges in Bewegung sein. Unterstützung hatten wir im Vorfeld von unserem Deichstubenprakti Erik. Der hat sich in der vergangenen Woche bei euch umgehört und mit Werder-Fans auf der Straße geschnackt. Bringen wir rein, genauso wie eure Fragen und Kommentare, die uns erreicht haben unter unserer WhatsApp-Nummer, der 0160 9821 3x die 8 und die 4. Auf die freut sich auch der Mann, der eigentlich vor Ort sein wollte. Allerdings, die größte Spannung des Spieltags gab es für ihn nicht in Heidenheim, sondern auf der Strecke dahin. Dank der Deutschen Bahn wissen wir jetzt, Heidenheim ist mitunter nicht nur schwer zu bespielen, sondern auch schwer zu erreichen. Moin Daniel, was war denn da schon wieder los auf den Gleisen? Offensichtlich ja nicht so viel.
Oh nee, hör bloß auf. Moin. Erstmal, Heidenheim war für mich am Samstag nicht nur schwer, sondern gar nicht zu erreichen. Zumindest nicht zur angepeilten Zeit, weil der Plan war schon, pünktlich um 15.30 Uhr dort im Stadion zu sitzen. Das war dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr möglich. Kurz zusammengefasst, wir sind gestrandet mit dem Zug, nicht ganz auf offener Strecke, immerhin in einem Bahnhof, aber da ging dann über anderthalb Stunden nichts. Und letzte Option, in Heidenheim anzukommen, wäre für mich dann 17 Uhr gewesen, sodass ich mich entschieden habe, nee, okay, Abbruch. Geht zurück nach Bremen, so habe ich es dann auch gemacht. Der Zug zurück nach Bremen hatte dann natürlich auch nochmal eine knappe Stunde Verspätung. Also ich bin mit bester Laune in diesen letzten Spieltag gestartet, habe mich dann aber natürlich sehr gefreut, was ich aus der Distanz dann vom SV Werder Bremen zu sehen bekommen habe.
Ein Hoch auf die nicht zuverlässige Deutsche Bahn. Wie manche Abwehrreihe in der Bundesliga, könnte man auch sagen. Ne? So komplett in Anschluss verloren. Von Werder kann man das nicht behaupten. Das war ein schönes letztes Spiel in dieser Saison. Und wir machen den Strich drunter. 51 Punkte, 8. Platz, zum dritten Mal in Folge besser als das Ergebnis im Vorjahr. 8 Spiele in Folge ohne Niederlage. Das sind Werte, die sich ja sehen lassen können. Wäre da nicht dieser eine Wermutstropfen, dass du mit einem Sieg mehr nach Europa gekommen wärst? Aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
Da würde ich doch mal sagen, das ist ein durchaus super Saisonabschluss. Auch wenn die Europaträume jetzt natürlich geplatzt sind, wenn ich trotzdem der festen Überzeugung hätte, man am Anfang der Saison gesagt, wir holen am Ende 51 Punkte, hätte das jeder blind unterschrieben.
Ja, nicht nur Sebi aus Gütersloh, auch die Mannschaft ist ja zufrieden. Das hat Marco Friedl gestern zumindest betont. Das war eine starke letzte konstante Leistung, die Werder da nochmal ausgepackt hat. Oder wie fällt so dein Fazit zum letzten Spiel dieser Saison aus?
Ja, anders kann man das nicht sagen. Sie haben das umgesetzt, womit sie auch in dieses Spiel reingegangen sind, was sie angekündigt haben, nämlich nur weil Europa geplatzt ist, der Traum, wird hier nichts abgeschenkt. Wir gehen das mit Vollgas und höchster Professionalität weiter an. Das muss man natürlich auch sagen vor solchen Spielen, weil alles andere lässt sich öffentlich ziemlich schlecht verkaufen. Aber sie haben dann auf dem Platz in Heidenheim auch Taten folgen lassen. Das war blitzsauberer Auftritt. Kleine, wackelige Schwächephase zu Beginn des zweiten Durchgangs, aber auch die abgeschüttelt und unterm Strich in der Höhe verdient gewonnen. Und damit, du hast es gerade gesagt, das 8. Spiel in Serie ungeschlagen geblieben. Die 51 Punkte in der Bundesliga perfekt gemacht und ja, eine insgesamt starke Saison würdig beendet.
Absolut. Und die Stimmung auf dem Feld war gut. Die Jungs haben sich nochmal kräftig umarmt nach jedem Tor. Romano Schmid mit einem Elfer gestern. Da durfte mal nicht der Duxch ran. Und ansonsten, ja, habe ich einen Zetti gesehen, der so zwei Momente hatte. Da dachte ich, heieiei. Dafür hat er aber auch wieder einen aus der Ecke gekellt. Also das war eine schöne Parade.
Ja, genau. Der hatte so ein, zwei Wackler drin. Hatte gerade in der Anfangsphase gestern der ein oder andere Mitspieler von ihm auch. Aber danach hat die Mannschaft sich gefunden. Und da war zu sehen, dass da einfach Sicherheit im Team ist. Dass diese letzten Wochen natürlich für viel Selbstvertrauen und ja Vertrauen in die eigene Stärke gesorgt hat. Und das ist dann Heidenheim gestern auch zum Verhängnis geworden. Und hinterher, ja, wie gesagt, in der Mixzone im Stadion konnten wir dieses Mal nicht selbst stehen, haben uns die Reaktionen der Spieler aber natürlich zuspielen lassen. Und da war bei allen zu hören, einerseits der große Stolz auf das unter dem Strich gute Saisonergebnis. Clemens Fritz hat gesagt, wenn uns das vor der Saison einer angeboten hätte, das hätten wir sofort unterschrieben. Aber es klang eben auch aus jedem Statement mit, schön, ja, zufrieden auch, aber da wäre eben auch noch ein Stück mehr drin gewesen. Und ähnlich wie im Vorjahr, als es ein paar Tore waren, die zu Europa gefehlt haben, sind es jetzt ein paar Punkte. Aber wenn man sich die Spiele anguckt, gerade in den vergangenen Wochen diese Unentschieden, also Europa wäre in diesem Jahr sehr, sehr gut möglich und drin gewesen für Werder. Und ja, so gesehen nimmt die Mannschaft das positiv mit, deutet das für sich positiv diese Saison. Aber so dieser kleine Wermutstropfen, ja, wir haben zwar viel erreicht, aber wir haben auch ein bisschen was verpasst. Der bleibt definitiv auch.
Ja, aber ich glaube, so ist die Gemengelage bei den Fans eben auch. Die meisten sind doch sehr versöhnt mit dieser Saison. Es gibt so einen Stachel, der tief sitzt. Das ist auch bei mir so. Das ist das Pokal aus gegen Bielefeld. Da kommen wir aber gleich nochmal zu. Denn jetzt wollen wir erstmal unseren Deichstubenfreund und Taktikanalysten Tobi Escher hören. Der ordnet uns das Spiel ein. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Aus Bremer Sicht muss man fast sagen, schade, dass diese Spielzeit schon vorbei ist. Die Bremer sind in den vergangenen Wochen zu einer Einheit gewachsen, nicht nur mental, sondern auch taktisch. Es ist keine Überraschung, dass Ole Werner seine Startelf so selten verändert, weil diese Spieler wirklich perfekt aufeinander abgestimmt sind. Das hat man jetzt auch wieder gegen Heidenheim gemerkt. In der ersten 25 Minuten hatte Werder Bremen nur 35% Ballbesitz, das war aber genauso gewollt. Sie haben auf eine Mann-gegen-Mann-Deckung gesetzt, Schmied ist häufig Dorsch hinterhergelaufen, der sich hinter die Verteidiger hat fallen lassen. Werder hat dann mit Schmied, Duxch und Grüll vorne gepresst, das hat herrlich funktioniert. Sie haben viele Ballgewinne gehabt und haben dann diese Ballgewinne schnell durchgespielt. Nach rund 25 Minuten haben sie öfter den Fuß auf den Ball gestellt und haben sich umgeschaut und geschaut, Mensch, wir können jetzt ein bisschen die Ruhe reinbringen. Dann hatten sie plötzlich 65% Ballbesitz. Und auch diese Phase haben sie sehr gut überstanden. Heidenheims Pressingversuche liefen ins Leere. Immer wieder schöne Dreieckskombinationen hinten raus, über Linnen, über Stay, über Schmied. Das funktioniert einfach bei Werder momentan sehr, sehr gut. In der zweiten Halbzeit hat dann Heidenheim alles nach vorne geworfen, 4 Wechsel, sehr offensive Aufstellung. Da gab es so ein paar Probleme, weil Duxch und Grüll beide Stürmertypen sind, die auch mal dem Ball entgegenkommen. In dieser Phase aber, in der Heidenheim mit 2 Spielern maximal abgesichert hat, hätte ein bisschen mehr Tiefe gut getan. Aber dann nach dem 3-0 war das Spiel eigentlich gegessen. Werder konnte es dann gut runterverwalten, hat auch wieder eine gute Defensivleistung gezeigt. Man merkt einfach, dass diese Mannschaft, wenn sie mit ihrer besten Elf spielt, wirklich gut eingespielt ist, dass da jeder Spieler weiß, was er tun soll, dass gerade das Mittelfeldtrio Schmied weit vorne, kreativ mit Dribblings, Stay, tororientiert, geht häufig in den Strafraum, Linnen sichert dahinter ab, dass dieses Trio perfekt funktioniert. Tja, wie gesagt, aus Bremer Sicht ist es fast schade, dass die Saison vorbei ist, weil mit dieser Form, die die Spieler aktuell haben, hätte man vielleicht noch oben angreifen können, aber es war ein wirklich versöhnlicher Saisonabschluss.
Just sind sie zu einer Einheit gewachsen, da werden sie auch schon wieder auseinandergerissen. Tobi lobt hier einmal mehr das Mittelfeldtrio aus Schmied, Stay und Linen, wobei das Mittelfeld in der vergangenen Saison ja häufig auch das Sorgenkind war, Daniel. Wir erinnern uns.
Ja, es gab auf jeden Fall Phasen, wo auch da natürlich dann bedingt durch personelle Ausfälle eine Unwucht drin war. Aber grundsätzlich bin ich da voll bei Tobi. Diese Dreierkonstellation, Linen vor der Abwehr, Schmied und Stay als Achter davor, das hat sich bewährt. Das bietet die richtige Balance aus körperlicher Präsenz und Kreativität, die Romano Schmied dann natürlich in erster Linie einbringt. Das war wirklich gut. In meinen Augen aber auch ein Mannschaftsteil, an dem ein Problem deutlich wird, dem sich Werder im Sommer wird annehmen müssen, nämlich, dass der Kader in der Breite einfach stärker, qualitativ besser besetzt werden muss. Denn wenn man eben sieht, Linen, Stay, Schmied, top, okay. Aber wenn einer von denen ausfällt, top meine ich gut, nicht Keke, wenn einer von den dreien ausfällt, dann wird schon dünn. Skelly Alvero in dieser Saison überhaupt keine ernsthafte Rolle. Leo Bittencourt zwar so, ja, der Allrounder, der das alles irgendwo spielen kann, aber für die Startelf auch nicht mehr so recht in Frage kommt. Also der erste Anzug sitzt, der zweite hat aber reichlich Löcher und da muss Werder im Sommer definitiv ran und da müssen dann eben auch die Verantwortlichen tunlichst zusehen, dass die Neuzugänge sitzen, denn nochmal so Fehlgriffe, wie Skelly Alvero es bisher war und wie es auch Olivier Demann bisher war, der ja aktuell noch nach Belgien verliehen ist und im Sommer vermutlich wiederkommt, die kann sich Werder einfach nicht leisten, wenn der nächste Schritt wirklich in der Entwicklung gelingen soll und man auf diesem guten Fundament, das man jetzt ohne Frage hat, weiter aufbauen will.
Und um den ersten Anzug machen sich die Fans Sorgen, völlig zu Recht.
Macht so ein bisschen Gedanken, dass Werder wieder Geld in die Kassen gespült haben muss. Das heißt, ein, zwei Stammspieler werden gehen. Ob sie die dann in dem Moment so ersetzen, eins oder eins zu eins so ersetzen können, ist halt immer die zweite Frage. Also es müssen neue Spieler her, der Kader muss breiter aufgestellt werden. Ich glaube, das ist das A und O erstmal. Und dass man die Stammspieler einigermaßen hält. Ein Schmied wird gehen, denke ich, oder ein Stay wird gehen, ein Duxch wird gehen unter Umständen. Aber die müssen halt adäquat ersetzt werden. Und dann kann man vielleicht wieder einen Blick nach oben richten. Und die Mannschaft muss weiter so intakt gut funktionieren wie in dieser Saison.
Ja, das deckt sich mit dem, was du gerade gesagt hast. Wer wird uns denn von all den genannten überhaupt erhalten bleiben? Ich meine, Marvin Duxch scheint ja schon auf dem Sprung zu sein, wobei Gerüchte um mögliche Wechsel in der Sommerpause, ich zitiere Ole Werner, so alt sind wie Marvin Duxch selbst. Das Spielchen kennen wir im Grunde, ja? Hatten wir in der vergangenen Saison, aber am Ende gab es dann irgendwie doch keinen Verein, der so großes Interesse hatte, dass Duxch gegangen ist.
Ja, und vor allem war das Werder-Interesse im letzten Jahr, so wie zu hören ist, durchaus auch schon vorhanden, dass man da gesprächsbereit gewesen wäre, wenn was gepasst hätte von einem anderen Club. In diesem Jahr ist das aber definitiv der Fall und das ist auch mit der Spielerseite so besprochen. Also das Signal ist da hinter den Kulissen schon platziert, wenn das in diesem Sommer in eine andere Richtung geht, wir könnten damit leben. So, und wie zu hören ist, also dass Marvin Duxch den Verein verlässt. So, das ist dem Spieler gegenüber auch klar kommuniziert. Der hat zwar noch ein Jahr Vertrag, aber am Ende ist das, ich glaube, fast mehr eine wirtschaftliche als eine rein sportliche Entscheidung. Denn wenn man das Sportliche mal vorab betrachtet, der macht in Heidenheim auch wieder sein Tor und bereitet eins vor. Der ist einmal mehr Werders Topscorer in der Saison. Also will sagen, der liefert im Endergebnis, seit er bei Werder ist, Saison für Saison ab. Demnach spreche wenig dagegen, den zu halten sportlich. Aber wenn man sich die Vertragskonstellation anguckt, der hat noch ein Jahr Vertrag bis 26. Der hat sich ja automatisch verlängert in diesem Jahr. Ja, was machst du jetzt? Wenn du ihn in diesem Sommer verkaufst, kriegst du noch Geld für ihn. Im nächsten Sommer wäre er ablösefrei. Also müsstest du, wenn du ihn jetzt nicht abgibst, eigentlich den Vertrag verlängern. Das wird aber richtig teuer. Marvin Duxch, auch schon 31 Jahre alt. Du willst den Umbruch, du willst frisches Blut. Also das spricht sehr, sehr viel dafür, dass sich die Wege da im Sommer trennen werden. Und ja, wie zu hören ist, lotet Marvin Duxch auch gemeinsam mit seiner Berateragentur schon Alternativen aus. Und vor dem Hintergrund, dass Werder Transferüberschüsse erzielen will, bin ich mir ziemlich sicher, dass Marvin Duxch einer der Spieler ist, die da mit einem verkauften Teil dazu beitragen werden.
Gibt es denn einen konkreten Verein, den wir da schon in den Blick nehmen können, der ein großes Interesse hat an Marvin Duxch?
In der Verlosung waren da zuletzt medial mehrere Clubs. Da war was aus der Türkei dabei, da war, glaube ich, Stade Rennes aus Frankreich dabei. Im Grunde so das übliche Geraune, was, bevor die Transferphase dann so richtig einsetzt, ja, so seinen Anfang nimmt. Richtig konkret ist da nichts. Ich persönlich glaube auch, dass bis zu einer endgültigen Entscheidung da noch etwas Zeit vergehen wird, denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt Mitte Mai das Transferfenster bis zur Öffnung, da ist noch eine ganze Zeit hin. Also ich glaube, da steht jetzt erstmal Urlaub an, da werden im Hintergrund erste Gespräche geführt, Optionen ausgelotet, aber bis es dann wirklich Fahrt aufnimmt und konkret wird, da brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Wochen Geduld.
Klar ist keiner polarisiert so wie er, von daher würde ich sagen, das ist zumindest mein Gefühl, 50% der Werder-Fans atmet auf, die sagen, ist gar nicht schlecht, dass er weg ist, denn Ole Werner hat zu sehr das Spiel um ihn herum geplant, das ist immer so ein starkes Argument, was vielleicht anderen Akteuren nicht so gut getan hat und die anderen, die sehen seine Scorer-Punkte, die sagen, der Mann, der macht dann doch den Unterschied, du hast es gerade gesagt, auch wenn es drauf ankommt, von daher, ja, müssen wir halt mal schauen, welchen Effekt das auf die Mannschaft haben wird. Noch vielleicht zwei kurze Sätze, weil wir einfach heute so wahnsinnig viele Themen haben. Zum Verbleib, möglichen Verbleib von Romano Schmid und einem Jens Day. Was glaubst du? Romano Schmid ist ja auch einer, der absolut im Fokus steht.
Ja, und bei dem ich mir auch gut vorstellen kann, dass er geht, aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil er selber die Ambition hat, den nächsten Schritt zu machen in seiner Karriere, sprich irgendwo internationalen Fußball zu spielen. Wäre das in Bremen möglich gewesen, hätte ich mir die Hintertür vorstellen können, okay, der bleibt doch. So, glaube ich, spricht sehr, sehr viel dafür, dass ihn aus persönlichem sportlichen Ehrgeiz auch eine andere Alternative mehr reizt. Und dazu kommt, dass der mit einem geschätzten Marktwert von aktuell 15 Millionen Euro einfach das Tafelsilber des Kaders ist. Kein anderer Spieler ist wertvoller. Werder will diese 7,5 Millionen Euro Transferüberschuss im Sommer erwirtschaften. So steht es ja im Prospekt von der aktuellen Mittelstandsanleihe. Und da ist Romano Schmid natürlich der Kandidat, der dir das im Zweifel auf einen Schlag bescheren kann. Deswegen glaube ich, dass er in Richtung Abgang deutet. Bei Jens Day bin ich da aus Bremer Sicht optimistischer, dass der bleibt, was ich persönlich für die neue Strukturierung des Kaders auch fast wichtiger fände, weil der für Stabilität sorgt. Der hat jetzt 10 Saisontore gemacht. Der ist der echte Leader. Wenn Werder mit Marco Friedl nicht einen tollen Kapitän hätte, dann wäre Jens Day in jedem Fall ein Kandidat für dieses Amt. Wahnsinnsentwicklung, die der genommen hat. Und der fühlt sich sehr wohl in Bremen, träumt zwar auch so ein bisschen von der Premier League, aber ich glaube, Jens Day sieht sich eher noch ein weiteres Jahr bei Werder als Romano Schmid. Man weiß aber natürlich, 80.000 Euro ins Phrasenschwein im Fußball nie, kommt irgendein bekloppter Klopp, andersrum bekloppter Klopp und bietet Summe X für Jens Day und Werder sagt, ey, das ist das Angebot der Vereinsgeschichte, ja, dann kann das auch schnell gehen. Aber Stand jetzt glaube ich, dass die Personalie Day eher entspannt ist.
Ja, es wird die ein oder andere Hängepartie geben hinter den Kulissen und es wird auch nach vorne dringen natürlich. Was klar ist, und das ist das nächste Plädoyer, was wir hier einfangen, es braucht eine gute und vorausschauende Planung.
Wir brauchen auf jeden Fall gute neue Spieler. Man hat ja gesehen, was passiert, wenn zum Beispiel so ein Marco Friedl ausgefallen ist im Februar. Dann ist auf einmal die ganze Abwehr eigentlich fast zusammengebrochen. Also wir brauchen gute junge Spieler, finde ich auch, die man gut entwickeln kann. Und dann wird das wieder. Und hat auch die Stammspieler auch bauen. Die sind wichtig fürs Team.
Ja, dann lass uns doch mal explizit schauen, wer da jetzt aufgebaut werden könnte. Also du hast jetzt eben schon Skelly Alviero genannt. Für den haben wir 5 Millionen bezahlt. Der hat nicht wirklich stattgefunden. Müssen wir den eigentlich schon aufgeben oder kann es da schon nochmal sowas wie einen positiven Aufbau geben? Was ist mit Julian Malatini? Und wo wir gerade bei jungen Spielern sind, linsen wir doch auch vielleicht mal Richtung U19. Da gibt es ja auch so ein paar Talente, die mitunter vielleicht interessant sein könnten für den Sprung in die Bundesliga. Aber da brauchst du natürlich auch das behutsame Aufbauen.
Ja, total. Das kommt da als allererster Step. Also wenn wir unten anfangen, sozusagen in der U19, die ja am kommenden Wochenende noch das große DFB-Pokalfinale vor der Brust haben und da wirklich noch einen Titel gewinnen können, dann glaube ich und bin ich mir sehr sicher, dass Werder da bei den großen Talenten zunächst den Schritt über die U23 gehen wird. Vielleicht mit Ausnahme von Patrice Kovic, der ja auch regelmäßig schon im Profitraining dabei ist. Da könnte ich mir vorstellen, dass der, je nachdem wie die Vorbereitung im Sommer dann auch läuft, fest andockt bei den Profis. Aber in Sachen Robustheit, Körperlichkeit muss der auch noch aufholen. Will sagen, mit Salim Musa, Mick Schmetkins, eben Kovic und noch vielen anderen, Koulibaly, hat Werder wirklich viele hochtalentierte Spieler im Stall in seiner U19. Auf die jetzt aber so zu setzen, dass die in der neuen Saison von Tag 1 an in der Bundesliga die Kohlen aus dem Feuer holen, sollte man nicht. Da gilt es wirklich, den Zwischenweg zu finden. Einerseits ranführen, andererseits aber nicht überfrachten. Und das ist sicher keine leichte Aufgabe, denn zur Wahrheit, und das weiß jeder, der diesen Verein verfolgt, gehört eben auch, dass es Werder in den vergangenen Jahren eben nicht in schöner Regelmäßigkeit gelungen ist, die eigenen Top-Talente zu Top-Bundesligaspielern zu entwickeln. Das ist garantiert eine Baustelle, der Verein wird annehmen müssen, jetzt im Sommer auch. Die Talente sind da, es gilt jetzt nur wirklich den richtigen Umgang mit ihnen zu finden.
Ja.
Und weil du Skelly Alviero angesprochen hast, aufgeben, glaube ich, werden sie ihn auf gar keinen Fall. In dieser Saison hat die Personalie Oliver Burke ja gezeigt, dass man das eigentlich auch nie tun sollte, denn auch im gefühlt 7. Anlauf kann dann da irgendwie doch noch der Knoten platzen. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass Alviero verliehen wird im Sommer, vielleicht ein Jahr zurückgeht in seine Heimat nach Frankreich, um einigermaßen fußballerisch wieder Fuß zu fassen, weil der im Laufe der Saison ja einfach komplett raus ist. Die genauen Gründe dafür sind nicht bekannt. Er ist zum ersten Mal Vater geworden im Laufe der Spielzeit. Vielleicht hat sich da einfach durch die große Umstellung, die das natürlich für das Privatleben auch bedeutet, gewisse Dinge dazu beigetragen. Ganz genau klar ist es nicht. Aufgegeben hat Werder ihn nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der ganz normal im Kader bleibt und im nächsten Jahr, dann schauen wir mal weiter, weil dazu ist er aktuell viel, viel, viel zu weit weg von der ersten Elf und sogar vom Bundesliga-Kader. Da stand er jetzt in Heidenheim seit mehreren Wochen erstmals mal wieder drin. Ja. Da wird was passieren im Sommer.
Ja, also da fragt man sich wirklich, was ist da eigentlich genau passiert? Denn ja, als er kam, war man ja irgendwie voller Hoffnung und dachte sich so, naja, also aufgrund schon der Körpergröße und der Präsenz. Und dann hatten wir Spiele, da haben wir noch drüber gesprochen, weiß ich noch, er steht wie Falschgeld auf dem Spielfeld, kommt gar nicht so richtig rein in die Partie, weiß nicht, was zu tun ist. Wer da versierter war, Julian Malatini, eindeutig, hat ja auch noch in der Hinrunde dieses schöne Tor gemacht, habe ich eben nochmal nachgeguckt, gegen Hoffenheim. Ne, als wir das 0-3 aufgeholt haben und in ein 4-3 umgewandelt haben, dank dreier Tore auch von Jens Day. Wie siehst du ihn denn eigentlich?
Ja, sehr spannend. Zuletzt war er aus der Innenverteidigerverlosung auch nahezu komplett raus, weil in den 8 Spielen ohne Niederlage sich da einfach eine sehr starke Formation gefunden hat. Jetzt geht mit Anthony Jung und natürlich auch mit Milos Veljkovic natürlich Konkurrenz auf der Innenverteidigerposition. So gesehen ist das erstmal gut für Julian Malatini. Es werden andererseits aber auch neue Leute kommen und dann wird er sich dem Konkurrenzkampf stellen müssen. Ich glaube, dass Werder weiterhin großes Potenzial in ihm sieht, dass er aber eben an seinen vor allem taktischen Defiziten wird arbeiten müssen. Also in Sachen Einsatz und grundsätzlichem Spielverständnis mangelt es da nicht. Es geht tatsächlich darum, dass der auf Bundesliga-Niveau noch Schwierigkeiten hat, ja, taktische Vorgaben, taktische Disziplin umzusetzen und da wird er ansetzen müssen. Ich halte den ansonsten auch für einen spannenden, entwicklungsfähigen Verteidiger und bin da wiederum gespannt, wie es Ole Werner gelingt, den im neuen Jahr einen weiteren Schritt heranzuführen. Aktuell deutet nichts darauf hin, dass der Werder verlässt, weder definitiv noch per Leihe, kann sich selbstredend im Sommer auch alles nochmal wandeln, aber ich gehe davon aus, dass der sicherlich nicht als einer der Stamm-3-Innenverteidiger ins neue Jahr startet, das können wir, glaube ich, ausschließen, aber schon als einer, der so ein bisschen dran kratzen soll, nicht mehr nur der reine Backup-Spieler zu sein.
Ganz gleich, wer auf dem Feld stehen wird in der neuen Saison, auf wen es ankommt, in den kommenden Monaten. Das sind Clemens Fritz, Peter Niemeyer und Johannes Jahns. Letzterer ist der Leiter Scouting und Kaderplanung für alle die, die den vielleicht gerade nicht auf dem Schirm haben. Und Bernd, der schreibt dazu, die sportliche Führung. Ich bin ehrlich gesagt von der Arbeit, vor allem von Clemens Fritz, nicht besonders überzeugt. Alvero war der Königstransfer dieser Saison, wurde verpflichtet, obwohl er gerade zum Schluss der letzten Saison kaum Spielpraxis hatte. Davor war der Königstransfer Oliver Demann. Immer wieder auch diese Geschichten, dass Spielern, die weggegangen sind, nicht genug Wertschätzung entgegengebracht wurde. Dingschi vor allem oder im Fall von Berg jetzt tollpatschige Verhandlungsführung. Da müsste man dann auch Peter Niemeyer mit reinnehmen. Das sieht mir bei Werder gerade auf diesen Positionen immer zu sehr nach Inzest aus. Ja, das ist ein starkes Wort. Trotzdem, haben die drei das gut im Griff oder haben die genannten Personalien jetzt dazu beigetragen, dass man sagen könnte, die haben sich ein bisschen verzockt und wir müssen uns darauf einstellen, dass das wieder so passiert. Bernd hat übrigens noch geschrieben, dass er findet, dass wir als Deichstube oft zu unkritisch und zu seicht sein, wenn es um die Verantwortlichen geht. Also mach was draus, Daniel.
Ja, okay, das ist auf jeden Fall mal eine interessante Rückmeldung, weil wir von anderer Stelle oftmals genau das Gegenteil zu hören bekommen und es heißt, Mensch, lass den armen SV Werder in Ruhe. Ich persönlich habe das Gefühl, dass wir uns da auf einem guten Kurs befinden, aber um Bernds Punkt jetzt mal inhaltlicher Natur aufzugreifen, man muss das ein bisschen trennen und das macht die Sache etwas kompliziert, denn rein sportlich gesehen fällt es in der Tat aktuell schwer, Kritik am SV Werder Bremen als Ganzes zu äußern, weil das Ergebnis, wir hatten das eingangs 51 Punkte, Platz 8, mehr als nur manierlich, sondern sogar sehr gut ist. Aber wenn man das ein bisschen splittet und sieht, ja, das war das, was die Mannschaft unter Führung von Trainer Ole Werner auf dem Platz geleistet hat. Und dann schauen wir uns an, was haben die Verantwortlichen denn so strukturell den Kader betreffend hinbekommen. Da ist Kritik in meinen Augen absolut angebracht, denn zum Großteil waren die Leistungsträger auch in der jetzt beendeten Saison immer noch die Spieler, mit denen Werder damals auch in die Bundesliga zurückgekehrt ist. Guten Senelin und Jens Day müssen wir ausklammern, die sind im Jahr danach gekommen. Aber, und das hatten wir vorhin auch schon, Transfers in den letzten Jahren, die Namen Demann und Alvero schweben da oben drüber. Das waren eben keine Volltreffer. Das Experiment Naby Keita, auf das wir uns alle mit großer Freude eingelassen haben, auf das jeder in Bremen, egal ob Fan, Verantwortlicher, Beobachter, große Lust hatte, ist gescheitert. Und dementsprechend wird dieser Sommer auch für Clemens Fritz, Peter Niemeyer, Johannes Jahns das komplette Team zur ja, ich würde fast sagen Nagelprobe, denn die vergangenen Transferphasen eben auch, weil man die Stabilität im Kader haben wollte, weil man ein Grundgerüst aufbauen wollte, ist Werder sehr konservativ angegangen. Da gab es vergleichsweise wenig Veränderungen. Das war, wenn man das Ergebnis betrachtet, sicherlich richtig, führt aber eben auch dazu, dass in diesem Sommer plötzlich deutlich mehr ansteht. Das ist wie ein bisschen der Sanierungsstau an Grundschulen, jahrelang nichts gemacht und plötzlich muss aber richtig was passieren. Und an dem Punkt steht Werder und da werden Fritz und Niemeyer und Jahns und wie sie alle heißen, dafür sorgen müssen, dass die Transfers, dass die Zugänge sitzen, weil du mit weiteren Alveros, Demanz und wie auch immer garantiert nicht die gute Entwicklung wirst fortsetzen können. Und das führt im Grunde auch zur Personalie Ole Werner, weil der intern auch gesagt hat, Leute, ich brauche hier eine Perspektive, bevor ich einen neuen Vertrag unterschreibe. Er hat es ja vor ein paar Tagen erst erklärt, ich möchte hier nicht nur verwalten und den Status quo bewahren, ich will hier die realistische Möglichkeit sehen, dass wir vorankommen. Und das meinte er gar nicht so sehr darauf bezogen, ich war mit meinem Kader in den letzten Jahren unzufrieden, aber der möchte natürlich nicht, dass ihm Leistungsträger aus diesem Kader rausgekauft werden und dann Spieler neu dazukommen, von denen man sagt, oh, jo, ja, mal sehen, wann die helfen. Also ja, das werden sehr, sehr spannende Wochen bei Werder, wo die sportliche Führung absolut im Fokus steht.
Ja, und wir haben über die tollpatschige Verhandlungsführung, also das ist das Wording von Bernd, ja auch schon gesprochen. Deswegen möchte ich das Kapitel Berg jetzt nicht nochmal aufmachen. Aber klar ist auch, an sowas werden die sich messen lassen müssen in Zukunft. Und da sind wir mal gespannt, was passiert. Die Frage ist ja dann auch, wie viel Spielraum du überhaupt finanziell hast. Wer das Kassen, wollen wir jetzt auch nicht auseinandernehmen. Ich würde aber trotzdem mal auf eine Träumerei schauen wollen mit euch.
Wunsch ist natürlich den Julian Brandt, aber dadurch, dass international jetzt das Geschäft verpasst worden ist, glaube ich nicht, dass das zum Tragen kommen wird. Eher schwierig. Also das wäre natürlich für Werder ein super guter Spieler, aber die Chance ist eher gering. Ich glaube, Werder muss wieder so intelligent, klug haushalten und gucken, ob sie da Leute für die, die wahrscheinlich gehen werden, holen, dass die dann in die Bresche springen und einen guten Job machen. Müssen halt erfinderisch sein. Das ist wie immer der Fall bei Werder, leider.
Ja, Julian Brandt kommt aus Borgfeld, macht aus seiner Sympathie zu Werder keinen Hehl. Dennoch jetzt mal Hand aufs Herz. Das ist doch utopisch, dass wir hier träumen an der Weser von Julian Brandt. Denn sein aktueller Marktwert, der liegt bei 25 Millionen. Da sind wir nicht ansatzweise gut aufgestellt, oder? Um den Mann hier rüber zu fischen.
Nein, und selbst wenn du den Geschenk kriegst, kannst du ihn nicht bezahlen, weil der natürlich auch ein Jahresgehalt hat, von dem Werder aktuell wahrscheinlich 7 Spieler im Kader beschäftigt. Also das ist tatsächlich utopisch, das hat Julian Brandt ja selber auch sehr charmant so eingeordnet und gesagt, dass es ihm natürlich schmeichelt und er Bremen und auch Werder sehr gerne mag und sowas gerne hört. Ja, was auch immer der im Sommer machen wird, bleibt er in Dortmund, verlässt er Dortmund. Sein Ziel wird nicht Werder Bremen sein, dafür ist er einfach noch zu jung. Der hat die WM vor Augen, der will in der Nationalmannschaft weitere Schritte machen. Werder spielt jetzt eben, hatten wir gerade, nicht international im nächsten Jahr. Also das wäre rein sportlich betrachtet für ihn ein Downgrade, das 2 Jahre zu früh kommt. Wäre der jetzt schon 30, Anfang 30, könnte man sagen, ja, Junge, komm, verschaff deiner Karriere vor ihrem Herbst, da doch nochmal neuen Schwung. Ist aktuell aber kein Thema. War es intern bei Werder, aber wie wir es ja auch eingeordnet haben, nicht im Sinne von, mach sofort das Angebot fertig, schick da was rüber, sondern eher, hey, lass uns das zumindest mal irgendwo auf dem Zettel notieren. Der ist in Dortmund nicht glücklich, der hat einen Bremer Bezug, gehört einfach zur professionellen Berufsauffassung, dass man solche Dinge registriert, dass man über solche Dinge intern auch mal spricht. Aber da sind die Bremer Verantwortlichen alle auch keine Träumer, die kennen auch die Zahlen und wissen, okay, der müsste noch Geld mitbringen, dass das geht und das wird nicht passieren.
Also, liebe Leute, verabschiedet euch gedanklich von Jule und jetzt richten wir den vollen Fokus auf Ole Werner. Du hast ihn gerade ja schon angesprochen. Er wird häufig dafür gelobt, dass er den Kader zu dem gemacht hat, was er ist. Eine Mannschaft, die einstellige Tabellenplätze klar macht, obwohl sie das vom Kaderwert her gar nicht unbedingt abbildet. Die Frage im Sommer wird ja sein, ob andere Vereine Ole auch Avancen machen, die er eventuell in Betracht zieht. Das wäre ja dann ein herber Verlust.
Für Werder ein Glücksgriff und ich hoffe inständig, dass der Mann bleibt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und damit steht und fällt vieles bei Werder, würde ich sagen. Also der muss bleiben, der passt hierher. Von seiner gesamten Wesensart her. Toller Trainer, sympathischer Typ.
Also ich denke ja. Also ich glaube, er liebt diesen Verein, er liebt seine Jungs und er weiß auch, was er an Werder hat. Und Werder weiß, was sie an Ole Werner haben.
Daniel, von ihm kommen ja immer wieder klare Bekenntnisse, aber jeder wird auch mal schwach. Wie sähe denn ein Angebot aus, bei dem er ins Grübeln käme? Und von wem könnte das überhaupt kommen? Bei allem Respekt, Alonsos Fußstapfen wären wohl eine Nummer zu groß. Welche Vereine könnten denn in der Bundesliga in Frage kommen?
Ich glaube, dass man bei Ole Werner diese Frage andersrum stellen muss, weil er auch so denkt. Der denkt nicht darüber nach, bei wem könnte ich denn landen, wo könnte ich mich denn toll präsentieren, sondern der denkt in allererster Linie schon an Werder und sagt, ich habe Bock auf diese Aufgabe hier weiterhin und sehe mich hier auch. Nur das, was wir vorhin angerissen haben, die Bedingungen müssen hier für mich passen. So, und wenn solange das erfüllt ist, bin ich mir sehr sicher, so hat er es ja vor kurzem auch mal angedeutet, spricht nicht viel dafür, dass er im Sommer irgendwo anders an der Linie steht, aber es gibt eben Themen zu klären und das wird jetzt die kommende Woche zeigen, wie schnell und ob sie sich da letzten Endes einig werden können. Ja, und ansonsten bei der Frage nach möglichen Interessenten, da kannst du aus der Bundesliga ja eine ganze Reihe an Vereinen zumindest in den Blick nehmen. Wer da jetzt konkret vorgefühlt hat, ich glaube, das können wir erstmal ausklammern. Aktuelle Anfragen oder gar Gespräche gibt es da nicht, nach allem, was uns bekannt ist. Aber selbstverständlich registriert die Branche, dass Werder, wie du es vorhin gesagt hast, einen Trainer hat, der überperformt mit den Möglichkeiten, die er eigentlich zur Verfügung hat. So, und das ist nicht nur der Branche bewusst, das ist auch Ole Werner bewusst, deswegen sagt er vor ein paar Tagen auch mal ganz bewusst, Leute, wir zahlen hier wie ein Abstiegskandidat, aber reden von Europa. Das ist eine sehr, sehr gute Arbeit, die der mit seinem Kader gemacht und geleistet hat. Und da geht natürlich auch mit rein, dass er diese wirklich triste sportliche Tiefflugphase im Februar überwunden hat und mit seinem Team da wirklich ja gestärkt wieder draus hervorgegangen ist. Das wird registriert und sobald da irgendwo Signale kommen, Mensch, ich glaube, der will nicht mehr in Bremen, wird der Angebote bekommen, das ist ganz klar. Nur aktuell ist das nichts, was bei Ole Werner auf dem Tisch liegt und auch nichts, worauf er drauf wartet. Stehen jetzt erstmal die Gespräche mit Werder an und ja, dann schauen wir. Mein Gefühl sagt mir, beide Parteien werden sich da einig werden. Werder will den Trainer unbedingt halten. Werner hat keine Bauchschmerzen, damit zu bleiben, so denn die Bedingungen dafür stimmen. Und ich finde, man darf dabei auch immer nicht vergessen, dass der Verein sehr vom Trainer profitiert. Das haben wir in den letzten 8 Wochen in diesen Spielen gesehen, weil er einfach aus der Mannschaft ein starkes Kollektiv, eine starke Einheit geformt hat, die erfolgreich ist. Andersrum profitiert dieser Trainer aber auch sehr stark vom Verein, weil er in Bremen eben ein Umfeld und eine Clubkultur vorfindet, die perfekt zu ihm als Person und als Charakter passt. Und auch das hat eben dazu beigetragen, dass er sich in der Bundesliga wirklich den Namen gemacht hat und so sehr etabliert hat. Und ich glaube schon, dass beide Seiten diesen Weg auch in Zukunft fortsetzen werden.
Wir hören schon, das eine bedingt das andere. Ich würde mir wünschen, dass er bleibt und ja, wünsche mir auch noch weitere schöne Momente in der kommenden Saison mit ihm. So, Daniel, es ist an der Zeit, die Hand aufs Herz zu legen und gedanklich nochmal die schönsten Szenen der Rückrunde einzusammeln.
Der Sieg gegen Leverkusen war natürlich besonders, finde ich. Aber ich bin auch stolz, wie Werder sich entwickelt hat. Also man hatte, glaube ich, am Anfang der Saison nicht gedacht, dass es vielleicht nochmal wieder um Europa geht. Also ja, deswegen haben sie gemacht. Das Saisonziel hatten sie, glaube ich, schon ein paar Spiele vorher erreicht. Also ich glaube, Ole Werner kann stolz auf die Mannschaft sein.
Ja, muss ich sagen, der Sieg gegen Leverkusen war schön, aber mein absolutes Highlight, ich habe schon gesagt, das Spiel gegen Hoffenheim am 5. Spieltag. 3 Tore für Hoffenheim in den ersten 12 Minuten, dann dreht Werder das Ding nochmal, dank Malatini, 3 Toren von Stay. Das war ein wildes Spiel. Was war dein besonderer Werder-Moment?
Der gesamten Saison jetzt?
Ja.
Ja, ich bin da tatsächlich beim Auswärtsspiel und beim Sieg in Leverkusen, weil ich da auch vor Ort war und im Vorfeld in der gesamten Berichterstattung es eigentlich ja nur hieß, wie hoch wird die Klatsche? Werder hatte vorher 4 Spiele in Folge verloren, fährt dann zum Meister nach Leverkusen und gewinnt da 2-0. Das war so ein bisschen die Initialzündung für alles das, was in den Wochen danach kam. Da gab es danach zwar noch eine Niederlage gegen Gladbach, aber infolgedessen kam eben diese 8 Spiele ohne Pleite. Also dieser Sieg in Leverkusen, der hat sehr viel freigesetzt und gezeigt, hey, es geht auch gegen Top-Teams. Und es folgten dann ja auch noch Erfolge gegen Frankfurt, gegen Stuttgart. Also das war ein ganz besonderes Spiel.
Was war dein miesester Moment in der Saison?
Der mieseste Moment, ich könnte es mir jetzt sehr einfach machen und sagen, irgendwas aus dem grauen, fiesen, kalten, ungemütlichen Februar. Aber ich gehe mal an was deutlich näher dran liegt, und zwar das 2:2 bei Union Berlin von Laszlo Benes, weil das der Moment war, wo man dachte, Alter, ihr führt hier 2-0. Mm. Das sieht super gut aus. Das wären richtige Big Points nach Europa gewesen. Und dann kriegst du kurz vor Schluss dieses zugegebenermaßen herrliche Gegentor. Aber das tat allen Leuten, die es mit Werder Bremen halten, so richtig weh und hat ganz, ganz wertvolle Punkte gekostet. Also das war für mich der Downer der Saison.
Stimmt, also das hatte ich schon wieder verdrängt. Ich muss sagen, bei mir ist und bleibt das Bielefeld-Spiel. Wir waren ungefähr 30 Werder-Fans und haben es mit einem Bielefeld-Fan geschaut. Und ich werde nie diesen Moment vergessen, als Thorsten, liebe Grüße an dich, aufstand, um diese Tore zu bejubeln. Und ich einfach nur gedacht habe, das darf doch jetzt nicht wahr sein, weil das war diese dunkle Phase Januar, Februar, als es mit der Mannschaft gar nicht lief. Also von daher, gut, aber wir wollen ja jetzt nicht mit Bad Vibes enden, sondern mit guten Vibes. Und von daher, das ist die letzte Stimme in diesem Mai von euch.
Ich bin vollends zufrieden eigentlich. Wir haben uns wieder gesteigert von den Punkten her. Klar, Europa wäre schön gewesen, aber vielleicht kommt es auch noch eine Saison zu früh, könnte ich mir vorstellen. Deswegen bin ich froh, dass wir einfach nichts mit unten zu tun hatten, nicht einmal unten reingerutscht sind. Und nächste Saison können wir gucken, dass wir vielleicht diese Phase im Februar, wann das war, dass wir die rausbekommen.
Das ist eine Tatsache, die man schnell vergisst. Es war eine Saison ohne Abstiegssorgen und von daher bin ich jetzt fein damit. Ein letzter Ausblick, lieber Daniel. Es stehen noch Testspiele an gegen Meppen, Blumenthal und Bremerhaven. Was genau wird da jetzt getestet?
Da wird getestet, wie komme ich verletzungsfrei in den Sommerurlaub. nee, da geht es um sportlich gar nichts mehr. Das ist diese Tingeltour über die Dörfer durchs Umland, um sich einfach auch den Fans nochmal hautnah zu präsentieren. Das macht Werder ja gerne mal. Bringt sicherlich auch noch ein bisschen Kohle in die Vereinskasse und ist ja eine Art Ausklagensaison-Abschiedstournee. Also da sollte man sportlich bitte gar nichts erwarten. Besteht zwar die Hoffnung, dass sich der ein oder andere aus der zweiten Reihe oder vielleicht auch Nachwuchsspieler präsentiert, wobei die U19 noch Pokalfinale spielt. Da werden wohl eher keine dabei sein. Ja, nette Fußballnachmittage auf Bezirkssportanlagen werden das, aber viel mehr auch nicht, glaube ich.
Und dann wäre da ja auch noch die gute Lektüre. Du bist unter die Autoren gegangen und ich habe es mir auch schon vorbestellt. Dein Buch kommt am 25. September raus. Eine Biografie über Thomas Schaaf. Wie kam es dazu und wie war die Arbeit mit ihm? Du hast eine Minute Zeit.
Oha, ja, wie kam es dazu? Ich habe ihn gefragt und er hat ja gesagt, ganz einfach, schnell erzählt. Und seit jetzt über einem Jahr sitzen wir in regelmäßigen Abständen zusammen und rollen sein ganzes Fußballerleben auf. Eigentlich sein ganzes Leben, angefangen von der Geburt bis zum heutigen Tag. Und das macht unglaublich großen Spaß. Mittlerweile würde ich behaupten, Thomas Schaaf auch. Nee, das ist ja ein tolles Projekt und ich bin sehr, sehr aufgeregt und gespannt, dass wir im September dieses Ding auf den Markt schmeißen können. Steht jetzt am Ende noch ein bisschen Feinschliff der Endspurt an, aber dann steht dieser Text und dann hoffe ich, dass das großen Anklang findet. Ich würde jetzt in eigener Sache mal sagen, ein Muss für jeden Werder-Fan. Ich bin sehr gespannt und bestellt euch das gerne vor. Hilft auf jeden Fall und würde mich sehr freuen.
Ja, und Autoren, die gehen ja dann auch immer so auf Lesereise. Also wenn du noch jemanden brauchst, der für dich die Reiseplanung übernimmt, inklusive Verkehrsmittel, die auch ankommen, ich kümmere mich gerne.
Ah, hervorragend. Ja, ich würde das alles per Privatflieger machen, ist ja klar.
Klar, natürlich. Wer eine Biografie über Thomas Schaaf schreibt, der kann. Ansonsten kann ich sagen, Daniel, war das eine schöne Abschlussfahrt mit dir? Ja, ich werde jetzt so ein bisschen Podcast-Diäten in den nächsten Wochen, aber Grün-Weiß wird natürlich meine vorherrschende tägliche Farbe sein. Danke dir. Danke, liebes Deichstuben. Team hinter den Kulissen für die tolle Arbeit und danke euch, ihr Lieben, für all eure Gedanken, Kommentare, eure Leidenschaft für Werder Bremen. Was haben wir mitgefiebert? Was haben wir gelitten? Und manches Mal waren wir sogar in Ekstase. So kann es nächste Saison weitergehen. Bis dahin lasst uns Liebe und 5-Sterne-Deluxe da. Darunter machen wir es nicht. Und wenn ihr zwischendurch an uns denkt, schickt eure Urlaubsgrüße an die 0160 9821 3x die 8 und die 4. Danke dir, Daniel, und cheers vom Nachspieldeich.
Danke. Tschüss, schönen Sommer.